Im Schieß Mercedes Future Lab Podcast stellen wir die Frage, wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Eingeladen werden Unternehmerinnen und Expertinnen aus unterschiedlichen Branchen. Wir finden heraus, wie sie im täglichen Arbeitsalltag New Work-Ansätze in ihrem Unternehmen leben und weiterentwickeln. Wir sind gespannt auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Geschichten und freuen uns auf neue Perspektiven, spannende Tipps und Inspiration für das eigene Arbeitsumfeld. Mein Name ist Leonie Moos. Im Namen von Schieß Mercedes begrüße ich euch im Future Lab Podcast. Heute zu Gast im Schieß Mercedes Future Lab Dr. Angela Kerek, Partnerin für Finanzierung bei der Kanzlei Morrison & Foerster, ehemalige Tennisprofispielerin und Buchautorin. Angela Kerek wuchs als Kind einer ungarischen Familie in Rumänien auf und lebt seit ihrem 16. Lebensjahr in Deutschland. Schon mit 6 Jahren begann sie Tennis zu spielen. Zunächst in Rumänien und später 8 Jahre als Profi für Deutschland auf der International WTA, der Women Tennis Association. Seit 15 Jahren ist sie Anwältin im Bereich Finanzen, hat ihren PhD im Verfassungsrecht gemacht und ein MBA an der Wirtschaftsschule Kellogg WHU. Seit 2016 ist sie Partnerin der Kanzlei Morrison & Foerster in Berlin. Letztes Jahr erschien ihr Buch mit dem Titel Winning Inside. In diesem Buch geht es darum, die Techniken, die LeistungssportlerInnen für ihre mentale Stärke verwenden, auf das Berufsleben zu übertragen. Es ist ihr persönliches Best-of von dem, was sie als Profi-Tennisspielerin und als Transaktionsanwältin gelernt hat. Denn früh hat sie festgestellt, es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Profisport und ihrer Arbeit als Anwältin. Angela, herzlich willkommen im Schieß Mercedes Future Lab Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Wir möchten über das Thema Health and Wellbeing im Kontext von Unternehmen und Mitarbeiterinnen sprechen. Bevor wir aber in dieses Thema einsteigen, zunächst zu dir. Ich habe eben grob erzählt, wer du bist und was du bisher gemacht hast, aber wie würdest du dich selbst beschreiben?
Vielen Dank, Leonie. Vielen Dank, dass ich hier sein kann heute und über dieses Thema sprechen kann. Ja, wie soll ich mich selbst beschreiben? Die Einführung war schon sehr zutreffend. Wie man sieht, ich würde mich wahrscheinlich als allererstes als vielseitig beschreiben. Also das ist vielseitig im Sinne von in vielen Sprachen aufgewachsen, in vielen Kulturen aufgewachsen. Mein Leben ist immer ein Prozess von Weitergehen. Von Rumänien aus nach Deutschland kommen war ein Übergang, anderer Übergang war aus dem Profisport in die normale Welt sozusagen, in das Studium und danach aus dem Verfassungsrecht in das Finanzrecht war auch ein Übergang für mich und dann die Anwaltswelt, die aus sehr vielen Hinsichten sehr ähnlich ist damit, was ich damals im Profisport erlebt habe. Nicht nur von der Einstellung her, sondern auch in dem Zusammenhang, wie wir uns benehmen, wie wir uns vorbereiten, wie diese Systeme funktionieren. Neulich hat es jemand so schön als Bubbles beschrieben, denn der Leistungssport ist an sich so eine Bubble, ist wie so eine künstliche Welt und sehr oft empfinde ich das auch im Berufsleben. Aber ja, ansonsten sehr offen. Ich bin immer bestrebt, ein bisschen besser zu werden in allem, was ich mache. Ich bin sehr daran interessiert, mich weiterzuentwickeln, zu öffnen, denn an dem MBA haben wir sozusagen das Konzept Lifelong Learning sehr stark betont und das mache ich bis heute, das ist immer ein neues Thema, Erweiterung der persönlichen Ansicht über die Welt und Erweiterung des Wissens über die Welt, das ist das, was mich vorantreibt.
Ja, also wenn man deine Vita hört oder über dich liest oder auch was du jetzt erzählst, das klingt zunächst nach außen auch erstmal nach Erfolg, sei das jetzt als Sportlerin oder auch als Anwältin, als Mutter, die du ja auch bist, und in all deiner Vielseitigkeit, die du beschrieben hast. Das klingt nach Klarheit und nach einem sehr spannenden Mix aus verschiedenen Dingen und Themen, die dich bewegen in deinem Leben, in deiner Arbeit auch als Anwältin und auch als Führungskraft. Dennoch hast du gesagt in einem früheren Gespräch, in der Vorbereitung auch auf heute, du musstest zunächst in deine Vergangenheit zurückkehren und auch aus einer Konformität ausbrechen, um dich selbst als die Person zu sehen, die du gerade beschrieben hast, die du heute bist. Wie erlebst du diese Reise in die Vergangenheit, um das eben zu entdecken, und zu dir selbst?
Ja, eine sehr persönliche Frage und wie man schon daran erkennt, wie du es formulierst, eine persönliche Reise. Und in der Tat, ich sehe, es gibt einen großen Unterschied zwischen, wie wir von außen wahrgenommen werden, was wir erreichen, was die Gesellschaft als Erfolg ansieht und was wir selbst dann tatsächlich durchmachen, mitmachen, was wir dafür opfern, um diese äußeren Erfolge hervorzeigen zu können. Das würde man so als Wasseroberfläche vielleicht bezeichnen. Und die Frage ist dann, was passiert unter der Wasseroberfläche? Und wie bewerte ich selber das, was von außen gesehen werden kann? Wie bewerte ich die Wahrnehmung von mir selbst und von anderen von außen? Und was muss ich dafür tun, um dahin zu kommen? Es gibt so ein schönes Bild, was sehr oft rumgeschickt wird auf Social Media, ist so ein Eisberg, wo man die Spitze sieht und da steht Erfolg drauf und dann gibt es halt so einen riesen Teil darunter, wo die ganz vielen Bausteine dazu gibt, was zum Erfolg führt. Und ja, zu mir selber ist es so, die Sportlerwelt, ich habe 1996 aufgehört, also ziemlich lange her schon, um mich dann eben in die normale Welt, in die Welt der Wissenschaft zu begeben, des Wissens. Wenn man sich das anguckt, jetzt im Rückblick, 20, 25 Jahre später, habe ich irgendwann mal festgestellt, dass ich mich graduell immer weiter vom Sport wegbewegt habe, um zu sehen, ja, wie ist die normale Welt. Teilweise rückblickend sehe ich das fast wie eine Flucht, um sozusagen in der normalen Welt zu bestehen, nicht nur in dem Bubble des Leistungssports. Und das ist dadurch bedingt, dass ich beobachtet habe, dass sehr viele, die im Sport aufwachsen und mit dem Sport aufwachsen, es irgendwann mal nicht schaffen, da abzuspringen und dann ihr ganzes Leben lang in der Sportwelt verbringen. Damals war mir wichtig, dass ich das nicht mache, also dass ich jetzt nicht mein ganzes Leben im Tennis verbringe, sondern eben im normalen Leben ankomme. Aber das ging damit einher, dass ich dann den Sport oder die Mentalität, die ich da hatte und alles, was ich 25 Jahre lang gelernt habe, verdrängt habe und weggelassen habe. Und aus reinem Zufall sind wir 2017 zusammengekommen und das war dann die Frage, die du mir gestellt hast, was habe ich gelernt als Anwältin von der Sportlerin? Was ist es das eigentlich, was man mitnimmt und was macht einen stärker? Und das war für mich damals eine sehr schöne Öffnung dazu, sich das tatsächlich anzugucken. Was sind die Parallelen? Denn dass es Parallelen gibt, das habe ich ziemlich früh gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, tatsächlich hinzugucken und zu sehen, was ist genau anders, sozusagen, was heißt Gewinn im Sport, was heißt Gewinn im Beruf, was heißt Gewinn persönlich, wie komme ich durch schwere Zeiten, solche Fragen, was nehme ich mit aus der Vorbereitung, aus der körperlichen Vorbereitung. Wie muss der Körper stark sein, damit ich mental stark werde? Und die gleichen Themen, die im Sport damals gültig waren, die sind genauso im Berufsleben auch ein Thema. Wir schauen uns das aber im Berufsleben nicht so genau an, sondern wir powern einfach durch. Wir denken, es gibt die Gesellschaft hat die Wahrnehmung, die dann sagt, umso mehr du gibst und umso mehr du dich aufopferst, desto erfolgreicher wirst du. Ja, und diese Reise, die ich dann in die Vergangenheit zu gucken wieder aufgenommen habe, ist ein sozusagen tiefer und emotionaler geworden, als ich es erwartet habe, denn eigentlich reist man dahin zurück, was man als Kind, als Teenager erlebt hat. Man setzt sich mit Themen auseinander, die man eigentlich das ganze Leben verdrängt hat und den Eindruck hatte, wenn ich es verdränge, dann ist das vergessen. Ja, aber sehr oft, was der Kopf vergisst, vergisst der Körper nicht, vergisst die Wahrnehmung nicht, das vergessen die Reaktionen nicht. Und diese Reise in die Vergangenheit oder beziehungsweise ist eine Reise zu einem selbst, zu mir selbst, das finde ich jetzt so das Spannendste, was ich mache oder was ich erlebe. Und das ist eine Entdeckungsreise. Ja? Wie sind wir? Was macht uns aus?
Zusätzlich zu deiner Karriere oder deiner Laufbahn als Sportlerin, aber auch als Anwältin, hast du auch ein Buch geschrieben. Winning Inside ist der Titel und ich möchte gerne wissen, was meinst du damit, wenn du sagst, du musst das innere Spiel gewinnen?
Ja, eine sehr gute Frage. Und es ist so eine zentrale Frage, dass wir mit meinem Co-Autor zusammen von Anfang an wussten, dass der richtige Titel ist. Und wir haben sehr lange für diesen Titel gekämpft und beibehalten. Denn es gibt, egal wie man sich dreht und wendet, es gibt ein und das einzige wichtige Spiel, was man im Leben hat, ist der Dialog, der im eigenen Kopf stattfindet. Es gibt nur ein Spiel, was man gewinnen muss. Und das ist das Spiel mit sich und gegen sich selbst. Und damit meine ich diese ganze Gedankenwelt, diese ganzen Vorstellungen, was wir mitbekommen haben durch unsere Familienerziehung, Schulen, Universitäten, alles gibt uns immer irgendwas mit. Und die Nebengeräusche im Kopf sind immer sehr, sehr laut, also wieder zurück zum Ablegen. Ja. Die Frage ist, was ist wirklich wichtig dessen, was ich mir immer im Kopf sage, was ich höre von meinem Selbst? Ja. Was ist genau das, worauf ich mich konzentrieren muss? Und dieses innere Spiel ist letztendlich das Spiel damit, was ist das Essentielle, wie trainiere ich meine Konzentration? Wie trainiere ich, das Wichtige zu sehen und nicht abgelenkt zu werden von Nebenkriegsschauplätzen? Das innere Spiel ist das Einzige, was wirklich zählt im Leben und das ist unsichtbar. Das heißt, zu dem Anfang zurückzukommen, weißt du, am Anfang haben wir gesagt, du musst Pokale gewinnen und das gewinnen und Berufsziele erreichen und das erreichen und Haus und Auto und so weiter und so fort. Aber das einzig Wichtige findet eigentlich nur im Kopf statt. Und im Sport gibt es so ein ganz schönes Bild, dass man sagt, naja, umso besser du wirst und umso weiter du dich entwickelst, umso besser deine Technik, deine Taktik, umso mehr du gewinnst, desto wichtiger wird das Mentale. Denn ganz am Ende entscheidet nicht das Körperliche, sondern entscheidet das Mentale, ob einer am Ende gewinnt oder nicht gewinnt. Wir hatten es gerade als Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast, in Paris, im Roland Garros, hat der Djokovic das Finale gewonnen, nachdem er 2 Sätze unterlegen war und man musste immer Best of 3 gewinnen. Und er war 2-0 zurückgelegen und hat dann 3-2 gewonnen in Sätzen. Und Djokovic ist dafür berühmt, dass er unglaublich viel mentale Stärke trainiert. Und er ist jetzt Nummer 1 der Welt, weil er mental der Stärkste ist. Und das Gleiche gilt im Berufsleben auch. Ne? Und lasse ich mich runterziehen von Kommentaren, von Bemerkungen oder konzentriere ich mich auf mich selbst, ohne mich zu vergleichen, auf das, was für mich wichtig ist. Also der Fokus, Das ist das Wichtige und das erreiche ich nur im inneren mentalen Spiel. Und darauf bezieht sich das Buch, wie man das erreicht, was sind die Elemente der mentalen Stärke, die man trainieren muss. Und insbesondere, wenn man sich die heutige schnelle Welt, die digitalisierte Welt, immer noch schneller, mehr Informationen, weiter, weil wie decke ich alles ab, darum dreht sich alles. Umso mehr und umso lauter das Umfeld ist, desto ruhiger muss ich im Inneren sein, um zu sehen, was tatsächlich für mich selbst wichtig ist.
Welche Lehren hast du als Sportlerin in deinen Berufsalltag integriert?
Ja, sind viele kleine Sachen und da würde ich schon mal eher darauf eingehen, dass es kleine Gewohnheiten sind, die ich geändert habe. Ja? Kleine Gewohnheiten von, ich zwinge mich dazu, mein Outlook zuzumachen zum Beispiel, um mich darauf zu konzentrieren, was ich zu tun habe. Ich mache mein Telefon aus für 3 Stunden, anstatt immer wieder drauf zu gucken, ob mir jemand noch was geschrieben hat oder nicht. Das ist für mich eins der schwersten Übungen. Ich habe mir angewöhnt, Zeit für mich zu nehmen, indem ich 2-mal die Woche ganz fest einen Termin habe, wo die Zeit nur für mich und mein Training reserviert ist. Das sind sozusagen Non-Negotiables, wie man so schön sagt, im Kalender. Und diese Non-Negotiables sind die kleinen Schritte, die man für sich selbst da aufnimmt. Es ist Selbstachtung und Selbstschätzung und damit wächst das Selbstbewusstsein dafür, dass man halt eben das ist, was man ist. Und das sind so kleine Sachen. Aber im Endeffekt geht es um die Wahrnehmung von den Gewohnheiten, die ich im Alltag bringe. Werde ich wütend bei A, B oder C und warum? Kann ich das ablegen? Beim nächsten Mal übe ich das anders. Ja? Gucke ich in die Weite oder gucke ich in die unmittelbare Nähe und konzentriere mich sozusagen auf mein Team, auf das Wohlergehen der Leute, die genau neben mir sitzen und nicht die irgendwo in San Francisco sitzen, weil irgendwie ist das, der Fokus auf die Nähe ist etwas, was ich mir angewöhnt habe und die Konzentration auf das Jetzt und nicht auf das nächste Ziel unbedingt, was ich erreichen will, sondern auf den Prozess. Das ist jetzt sozusagen mein persönlicher Takeaway, aber jeder wird das anders haben.
Sehr schön. Das waren einige deiner persönlichen Takeaways oder auch Learnings, die du hattest, die du umsetzt, die sicherlich auch immer weiter in einer Entwicklung sind. Du sagtest am Anfang auch lebenslanges Lernen. Dazu gehört auch immer wieder neues Lernen oder sich eben auch selbst nochmal neu kennenzulernen und auch zu reflektieren und zu beobachten, was da eigentlich passiert. Aber es geht nicht nur um deine Gesundheit oder deine eigene innere Haltung, sondern auch sehr bemerkenswert, finde ich, du hast in der Kanzlei, in der du tätig bist, bei Morrison & Foerster, ein Programm für alle MitarbeiterInnen ins Leben gerufen zum Thema Gesundheit. Und dieses Programm wurde auch schon, habe ich gelesen, ausgezeichnet mit vielen Preisen und Ehrungen für New Work, für Talent Management und auch für Unternehmenskultur. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, was ist das genau für ein Programm und was macht ihr da bei Morrison & Foerster für die Gesundheit der MitarbeiterInnen?
Ja, sehr gerne. Also das ist ein Programm, was sich ganzheitlich unser Wohlergehen anguckt, sprich guckt sich die Elemente an, was das ausmacht, dass es uns gut geht und versucht das dann ins Alltag der Mitarbeiter zu implementieren. Aber bevor das passiert, sind das Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, damit das Bewusstsein der Leute darauf gelenkt wird, dass es genauso wichtig ist, dass es einem selbst gut geht, wie es wichtig ist, Mandantenarbeit zu machen. Denn umso besser es mir geht und umso stärker ich bin, desto frischer bin ich und desto besser kann ich meine Dienstleistung erbringen. Warum im Unternehmen? Ich glaube, es gibt halt zwei zentrale Stellen, wo man Menschen erreicht. Und Erwachsene erreicht man am Arbeitsplatz am allerleichtesten, denn da verbringen sie die meiste Zeit. Und Kinder erreicht man in der Schule. Da habe ich mir sozusagen jetzt angeguckt, was kann ich für meine Kollegen tun, um eben alles, was ich gelernt habe und alles, was ich als positiv auffasse, weiterzugeben und das nicht einfach nur für mich zu behalten. Und dieses ganzheitliche Programm guckt sich verschiedene Blickwinkel an. Ja? Das konzentriert sich auf den Aufbau körperlicher Stärke, also wir trainieren zusammen. Es konzentriert sich auf Krankheitsbilder im mentalen Bereich, sprich setzt sich damit auseinander, was ein Burnout ist, was eine Depression ist, woraus bestehen Ängste, denn wir alle sind voller Ängste, alle im Alltag, wir sind getrieben von Ängsten. Ja? Was ist das überhaupt und wie kann ich mich dadurch bewegen, wie kann ich diese Angst besiegen? Ja? Bei dem einen ist es die Höhenangst, bei dem anderen ist die Angst vor dem nächsten Anruf oder irgendwas, das ist immer irgendwas, was dazwischen kommt. Und die Wahrnehmung dessen, dass es etwas ist, was ich ändern kann, ist, glaube ich, das Erste und das Wichtigste. Und dann gucken wir uns an, wie muss ich meinen Körper nähren, wie muss ich mich ernähren, damit der Körper genährt wird und damit der Körper nicht einfach nur konsumiert und irgendwas isst zwischendurch. Oder im schlimmsten Falle lasse ich mein Mittagessen ausfallen, weil da noch ein Call dazwischen gekommen ist. Ja? Kann ich den Call nach hinten verlegen oder kann ich davor Mittagessen, um sozusagen die Aufmerksamkeit auch auf mich selbst zu lenken und nicht nur darauf, was ich arbeite. Und wir gucken uns das an, indem wir sagen, ja, körperliches, mentales Wohlergehen, auch Resilienz, sozusagen, was wir als Gewinnermentalität oder Mindset ansehen, sozusagen, wie muss ich meine Gedanken lenken, damit ich nicht untergehe, wenn eine Herausforderung kommt, sondern damit ich diese Herausforderung besiege in dem Sinne oder nehme und auch noch daran wachse. Ja? Was muss ich da machen und wie ist unser soziales Umfeld? Denn wir sind ja soziale Wesen. Ja? Das soziale Umfeld prägt uns viel mehr, als wir denken. Und da gucken wir uns an, wie wir unser Arbeitsumfeld positiv gestalten können. Sprich, ich setze mich nicht einfach nur hin und erwarte, dass das Unternehmen irgendwas für mich macht, sondern ich überlege mich, wie will ich mein Umfeld haben, damit es mir gut geht und dass es meinem Nächsten gut geht. Ja. Das gucken wir uns an im Programm und was mir halt ganz wichtig ist dabei, ist, dass es gelebt wird, dass es ein Kontinuum ist, dass es nicht einfach nur Vorträge sind oder irgendwas und das dann aufhört, sondern dass es vorangetrieben wird. Und für die Menschen ist es halt wie so ein Happening. Ja. Wir, was wir halt auch machen jetzt, finde ich ganz motivierend. Wir zählen die sportlichen Aktivitäten und pflanzen dafür Bäume. Ich weiß, es ist sehr in zur Zeit, aber es motiviert einen, wenn man weiß, ich gehe raus, mache Sport und gleichzeitig sehe ich auch, dass es der Umwelt geholfen wird.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke und auch erste, ja, vielleicht Ideen oder Motivationen, was auch unsere ZuhörerInnen hier mit ins eigene Unternehmen ja, bringen können oder nehmen können, wenn sie auch dort das Thema Gesundheit sowohl körperlich als auch mental, aber auch im Hinblick auf Ernährung oder vielleicht eines dieser Bereiche stärker abdecken wollen. Was würdest du konkret Unternehmerinnen, Managerinnen, andere ZuhörerInnen, die hier vielleicht gerade dabei sind, gerne mitgeben für ihren eigenen Berufsalltag und für ihre Teams?
Also persönlich würde ich mitgeben, dass sie den Mut haben zu sagen, es muss mir gut gehen zuerst und ich muss mich nicht aufopfern. Dieser Gedanke von, ich muss alles geben, damit es anderen gut geht und es ist egal, wie es mir dabei geht, dass man das sozusagen ablegt und sagen, nee, ich setze meine Sauerstoffmaske selbst zuerst an und dann lebe ich das vor. Ich bin ein Beispiel dafür und zeige, ja, es ist richtig, das zu tun, denn ich arbeite 30 Jahre lang. Ne? Ich muss 30 Jahre lang fit sein, nicht wie ein Leistungssportler nur für 15 Jahre. Also dieses, den Mut, zu sich selbst zu stehen und um sich selbst zu kümmern, das würde ich jetzt persönlich mitgeben. Und das Zweite, was ich mitgeben würde für die Teams und für das Unternehmen, ist, dass man Menschen nicht als wie bisher Human Resources nimmt, sondern als eine Quelle von Potenzial. Ja? Und diese Potenziale, die jeder von uns in sich hat, die zu entwickeln und die wirklich als eine Kapazität zu sehen, die was bringt und nicht die man nicht absaugt sozusagen, so zu sehen. Also das ist New Work heißt auch, den Menschen anders zu betrachten und als Quelle der Innovation und der Schöpfung zu sehen. Und um das zu verwirklichen, muss ich mich darum kümmern, dass es denen gut geht. Ja? Also das ist, ich glaube, die Zeit, wo man sagt, du musst 16 Stunden am Tag arbeiten bis zum Abwinken und das zählen die Stunden, die du abgearbeitet hast, die werden langsam vorbeigehen. Ne? Und nicht nur die neue Generation, sondern auch die Ältere wird immer bewusster, indem die sagen, ja, ich bin genauso wichtig, ich möchte 90 Jahre lang leben, ich möchte nicht mit 55 oder 60 einen Burnout haben. Ja? Es lohnt sich, in die Leute zu investieren und es lohnt sich, sich das ganzheitlich anzugucken, weil jeder wird eine andere Baustelle haben, wo man hilft. Das heißt, wenn man um sich selbst kümmert, wird es automatisch kommen, dass man denkt, meine Teams brauchen das auch, mein Unternehmen braucht das auch und ich muss da rein investieren. Es ist kein Kostenposten, es ist eine Kraftschöpfung. Ja, das würde ich mitgeben. Ich hoffe, das macht Sinn.
Vielen Dank, Angela, für das tolle Gespräch und auch für die wichtigen Impulse, die du noch mitgegeben hast. Bei mir ist auf jeden Fall die Energie total rübergeschwappt und ich werd da sehr viel von mitnehmen und hoffe, unsere Zuhörerinnen auch, bin aber sehr sicher. Herzlichen Dank für das sehr offene Gespräch, auch über deine persönliche Geschichte und auch für die Einblicke in dein aktuelles Umfeld.
Vielen Dank, liebe Leonie. Das hat ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es viele dazu inspiriert, sozusagen für sich selbst das Beste herauszuholen.
Herzlichen Dank und bis bald.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Inspirierende Frauen und ihre Geschichten werden auch im monatlichen Cheese Mercedes Newsletter porträtiert. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Mit The Studio hat Cheese Mercedes vor kurzem eine neue Eventplattform gestartet und lädt dort spannende Gäste zu unterschiedlichen Themen ein. Alle Updates und Infos dazu erhältst du ebenfalls durch den Cheese Mercedes Newsletter.